Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Psalm 35 von David. Herr, sprich sie schuldig, die mich beschuldigten. Tritt meinen Gegnern entgegen, nimm Schild und Waffen, komm und hilf mir. Zücke die Lanze, versperre den Weg, dass meine Verfolger mich nicht erreichen. Gib mir die Zusage, dass du mir hilfst. Schimpf und Schande über alle, die mir ans Leben wollen. Zurückweichen müssen sie und sich schämen, alle, die Böses gegen mich planen. Sie sollen zerstieben wie Spreu im Wind, wenn der Engel des Herrn sie davontreibt. Ihr Weg soll dunkel und schlüpfrig sein, wenn der Engel des Herrn ihnen nachjagt. Ohne Ursache haben sie mir Fallen gestellt, ein Loch gegraben und mit einem Netz verdeckt. Ganz unerwartet treffe sie das Unheil. Sie sollen sich in ihrem Netz verfangen und die eigene Grube stürzen. Ich aber werde jubeln und mich freuen, weil mir der Herr geholfen hat. Aufs tiefstem Herzen will ich zu ihnen sagen: Herr, keiner ist wie du. Du hilfst dem Schwachen gegen den Starken. Du schützt den Wehrlosen und Armen vor dem, der ihn berauben will. Falsche Zeugen sagen gegen mich aus. Man verhört mich über Verbrechen, von denen ich nichts weiß. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Alle haben mich im Stich gelassen. Früher, wenn einer von ihnen krank war, zog ich mir Trauerkleidung an. Um seine Krankheit von ihm abzuwenden, verzichtete ich auf mein Essen. Ich neigte meinen Kopf tief auf die Brust und betete für ihn, als wäre er mein Bruder oder Freund. Wie einer, der um seine Mutter trauert, ging ich umher, gebeugt und voller Kummer. Nun aber freuen sie sich über meinen Sturz und rotten sich zusammen gegen mich. Sogar verachtetes Volk kommt daher, Leute, die niemand kennt. Sie hören nicht auf mich, sie hören nicht auf, mich zu beschimpfen. Sie spotten über mein entstelltes Aussehen, drohend zeigen sie mir die Zähne. Du, Herr, hast das alles gesehen. Schweig doch nicht länger, bleib nicht fern von mir. Steh auf, greif ein, verschaffe mir Recht, mein Herr und Gott. Nimm du meine Sache in die Hand. Du bist treu und gerecht, Herr. Darum sprich mich frei. Lass sie nicht hämisch über mich jubeln. Sie sollen niemals sagen dürfen: Endlich haben wir es geschafft, den haben wir erledigt. Sie alle sollen sich gründlich verrechnet haben, die sich über mein Unglück freuen.
Wir werden heute über die Frage reden, wie wir eigentlich unsere Feinde ertragen können. Dieses uralte Lied, Psalm 35, was Juliane vorgelesen hat, drückt sehr ungeschönt aus, wie das ist, wenn man Feinde hat. Leute, denen es sozusagen dann gut geht, wenn es dir nicht so gut geht. Die dir in den Rücken fallen, die unberechenbar sind, die dich offen angehen oder versteckt, intrigenmäßig. In dieser Reihe Land unter drehen wir uns ja so irgendwie um die harten Seiten des Lebens. Und eine dieser harten Seiten, so habe ich überlegt, ist, wenn man Feinde hat. Also wenn es Menschen sind, die einem das Leben schwer machen. Meine erste Frage, hast du Feinde? Wird man ja sonst irgendwie von der Polizei gefragt, ne, wenn irgendwer, haben sie Feinde oder so? Ein Krimi. Hast du Feinde? Ich habe gestern ein junges Paar saß mir gegenüber am Frühstückstisch und ich habe sie gefragt, habt ihr Feinde? So, ja Tom, das ist das Problem, wenn du mir Fragen beim Frühstück beantwortest, ne, dann kommt das natürlich jetzt hier. So richtige Feinde fielen ihnen nämlich nicht ein. So, er hat dann immerhin sein Navi genannt, das ihn absichtlich Umwege führt und ihn auch mal zur Weißglut bringt. Er hätte jetzt aus Rache die Männerstimme in Frauenstimme umgewandelt und trotzdem gäbe es jetzt mittlerweile auch da Probleme. Also, ich denke, was ich damit sagen will, einige von euch werden sicher sagen, ich habe jetzt so eigentlich keine Feinde in meinem Leben. Schön. Wenn sie denn aber dann mal auftauchen, die Feinde. Und mittlerweile denke ich, das ist recht wahrscheinlich, dass das mal passiert, dann wirst du vielleicht einigermaßen geschockt sein, dass dir das passiert. Dass da plötzlich so ein kalter Wind durch dein Leben weht und die Luft aus Eis ist. Jedenfalls, wenn diese Person in der Nähe ist. Das zum ersten Mal zu erleben, hat ein bisschen was Traumatisches. Plötzlich gibt es da Leute, wenn die mit dir in einem Raum sind, dann wird es kalt. Dir jedenfalls. So. Immer mal wieder begegne ich Menschen, die das erleben und die fast so ein bisschen verwirrt sagen, das war noch nie so. Ich kam eigentlich immer mit allen klar und jetzt gibt es da plötzlich konkrete Menschen, deren Namen könnte ich nennen und die handeln gegen mich. Vielleicht ist das Umfeld beruflicher Konkurrenzkampf. Oder du gehörst zu einem Team und da gönnt dir jemand deine Position nicht oder so und fängt an, gegen dich zu arbeiten. Oder in der Familie, also zum Beispiel nach einer Trennung oder Erbstreitigkeiten. Plötzlich gibt es da, wir würden denen vielleicht nicht gleich das Wort Feinde beimessen, ne? Aber sie handeln gegen uns. Wir treffen sie nicht mehr gern. Ex-Partner können zu Feinden werden. Nachbarn, Vermieter, Mieter. All diese Menschen können zu Feinden werden. Wenn du an sie denkst, dann wird es ein bisschen dunkler oder es kommt ein kalter Schauer über dich oder also die Stimmung geht runter. Manchmal träumst du nachts von ihnen. Und am schmerzhaftesten ist das ist das, was David in seinem Psalm so ein bisschen an einer Stelle ausdrückt, am schmerzhaftesten ist das, wenn das Leute sind, die eigentlich mal deine Freunde waren. Es gab eine Zeit, da wart ihr ein Herz und eine Seele oder wenigstens hattet ihr ein gemeinsames Ziel oder habt zusammengearbeitet, standet Seite an Seite und dann passierte irgendwas, ein Konflikt, was auch noch normal ist. Aber das wuchs sich zu etwas aus, was mittlerweile man Feindschaft nennen könnte. Auch wenn man jetzt nicht irgendwie Waffengewalt einsetzt. So. Also ich sage das mal so pessimistisch, muss ich sagen. Ich fürchte, dass das Leben so ist und dass es nicht normal ist, durchs Leben zu gehen und am Ende sagen zu können, ich hatte eigentlich nie irgendwie irgendjemand gegen mich. Sondern dass das andere normal ist. Da gibt es Leute, die dich nicht nur ein bisschen nicht so gut leiden können, sondern die was gegen dich haben. Und das nimmt dem Leben etwas von seiner Leichtigkeit und sogar ganz schön immens, je nachdem, wie konkret das ist. So, Luft aus Eis haben wir diesen Gottesdienst genannt. Und in dieser Reihe geht es ja um Folgendes. Wir suchen immer nach diesem Lebensgefühl, was der Psalm ausdrückt, nach diesem Lebensgefühl suchen wir im Leben von Jesus. Also Julian hat eben gesagt, ich werde darüber predigen, wie David damit umgegangen ist im Psalm. Das ist eigentlich nur das Sprungbrett. Ich werde darüber predigen, wie Jesus damit umgegangen ist. Die Erfahrung von Anfeindung also, finden wir die im Leben von Jesus? Das ist jetzt, kann man jetzt noch nicht mal mehr eine rhetorische Frage nennen. Ne? Das ist so offensichtlich in seinem Leben. Jesus hatte Feinde. Je länger, je mehr, je länger, je härtere. Also mein erster Punkt, Luft aus Eis bei Jesus. Lass uns mal kurz in Jesu Leben reingucken. Ich habe so ein paar Stationen, ein paar Feinde. Jesus wächst auf in einem Kaff namens Nazareth. Das muss man sich vorstellen als kleines Dorf, wo wirklich jeder jeden kannte. Und als er 30 ist, beginnt er seine öffentliche Wirksamkeit, allerdings nicht in Nazareth, sondern in der Gegend der kleinen Provinzstadt Kapernaum am See Genezareth. Ich schätze jetzt einfach mal 30 Kilometer von Nazareth entfernt, ich weiß es nicht so genau. Aber jedenfalls so nicht direkt dort in der Gegend. Und dann aber kommt er nach Hause. Lukas berichtet das, dass er eine Rede in sozusagen seine erste Rede zu Hause, ja, in der Synagoge seines Heimatdorfes, muss man sagen, hält. Also an dem Ort, an dem die Leute ihn kennen, seit er als kleiner Junge über die Straße tobte. Und seine Rede kommt nicht gut an. Und in Kürze schlägt die Stimmung nicht nur gegen komisch, was er da sagt, sondern die geht Richtung Hass. Also irgendwie schlägt die Stimmung in diesen Zuhörern so um, dass sie ihn lynchen wollen. Die Leute, die er mit Namen kennt, die, mit denen er die Schulbank gedrückt hat vielleicht, die er auf der Straße gegrüßt hat, die, mit denen, deren Haus er gebaut hat. Jesus war Dachdecker. Wenn ihr das nicht glaubt, dann informiert euch mal. Also man sagt immer, er war Schreiner, aber Schreiner bedeutete damals vor allem Dächer zu decken auf den Häusern. Deren Dach er mit seinem Vater zusammen gedeckt hatte. Mal eben bringt er ein ganzes Dorf gegen sich auf. Und aus Freundschaft oder wenigstens guter Nachbarschaft wird offene Feindschaft. Vielleicht die ersten seiner Feinde. Dann natürlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. 3 Jahre findet er, wo er hinkommt, in dieser Personengruppe, ich sag mal so, seinen politischen Gegner. Sie diskutieren mit ihm, sie streiten mit ihm, sie versuchen ihn auch, wenn es irgendwie geht, vor versammelter Mannschaft, vor öffentlichem Publikum irgendwie verbal in die Falle zu locken. Mehr und mehr finden sie nicht mehr einfach nur irgendwie schwierig, was Jesus sagt, theologisch diskutierbar, sondern mehr und mehr finden sie das gefährlich und machen das auch deutlich. Denken darüber nach, wie werden wir diesen Typen los? Jesus macht sich Feinde und leider sind es sehr mächtige Feinde. Gegen Ende dann muss er erleben, wie einer seiner engsten Freunde, einer der 12, ihm in den Rücken fällt. Sein Name ist bis heute ein Synonym für Verrat. Wer nennt schon sein Kind so? Judas. Einer seiner engsten Freunde verrät ihn, liefert ihn ans Messer. Und weil er das macht, reiht sich eine andere Personengruppe in die Reihe seiner Feinde ein, nämlich die römische Staatsmacht. Schwerter, Peitschen, Folter kommen ins Spiel. Ein korruptes Justizsystem verurteilt ihn, dagegen ist er machtlos. Eine johlende Menge fordert seinen Tod. So wie sie früher gejohlt und geklatscht haben, wenn er was Mutiges gegen die Pharisäer gesagt hat oder jemanden geheilt hat. Es schlägt um und Jesus stirbt dann am Ende durch die Hand seiner Feinde. Also Jesus hat sehr, sehr offensichtlich eine Menge Feinde. Je länger, je mehr, je länger, je härter. Und einmal sagt er, mehrmals, aber ich lese jetzt nur eine Stelle vor, sagt er seinen Jüngern, Leute, das wird sich nicht so groß ändern. Und es betrifft auch euch. Er sagt, ein Bruder wird den anderen dem Henker ausliefern und ein Vater seine Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Also diese Feindschaft gegen Jesus, die wirkt so ein bisschen über seinen Tod hinaus und überträgt sich auf seine Nachfolger. So prophezeit er es ihnen. Jesus hatte Feinde. So. Ein Funke Gutes, finde ich, liegt da schon drin in dieser Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich dachte, zumindest scheint es kein Makel zu sein, Feinde zu haben. Jesus hatte welche. Man denkt nämlich manchmal irgendwie so, das liegt an mir, was übrigens auch der Fall sein kann. Ne? Aber nicht automatisch bin ich schuld, wenn ich Feinde habe. Es liegt wohl nicht immer in meiner Macht, das zu ändern. Also ich finde das schon mal irgendwie ein bisschen beruhigend. So, aber die Frage ist ja, wie ertragen wir das nun? Wie gehen wir damit um? Wie lebt man in der Luft aus Eis? So, ich habe mal geschaut, was große, übrigens nur Männer, ich habe nur Männer gefunden, die sich zu dem Thema äußern. Ich weiß nicht, Frauen haben vielleicht weniger Feinde oder sagen nichts darüber. Also die großen Männer dieser Welt so gesagt haben, also einige von ihnen. Ich lese mal vor. Und ihr könnt vielleicht jeweils raten, machen wir den nächste, wer ist, ja, so ein kleines Spiel so zwischendurch. Ihr müsst es dann nur für euch so. Also Paul Newman hat gesagt, hast du keine Feinde, dann hast du keinen Charakter. Und sowas Ähnliches, Hermann Josef Abs, irgendwie lange Zeit im Vorstand der Deutschen Bank oder so, also Banker jedenfalls. Wer keine Feinde hat, hat selten echte Freunde. Und noch sowas, was so ein bisschen die Sache positiv sieht. Es ist besser, sich mit zuverlässigen Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden. Na, das richtet sich jetzt eher gegen die Freunde, ne? Aber John Steinbeck. Besser zuverlässige Feinde als unzuverlässige Freunde. Also das ist so kurz gesagt der Versuch, das Ganze ein bisschen positiv zu sehen. Dann aber auch sowas hier. Oscar Wilde. In der Wahl seiner Feinde kann der Mensch nicht vorsichtig genug sein. Sagt ja eigentlich so eigentlich gar nichts aus, ist aber irgendwie ein schöner Satz. John F. Kennedy, vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen. Also bleib auf der Hut. Vergeben ist gut, aber Vorsicht. Manche sagen auch ganz offen, wie gut das tut, Feinde zu besiegen. Und ich habe jetzt nicht irgendwelche Feldherren hier rausgezogen, sondern Leute, Ja, von denen man es nicht denken sollte. Zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Wie gut klingen schlechte Musik und schlechte Gründe, wenn man auf einen Feind losmarschiert? Wie gut klingen dann schlechte Musik und schlechte Gründe? Oder Heinrich Heine, es gibt kein angenehmeres Geschäft, als dem Leichenbegräbnis eines Feindes zu folgen. Kein angenehmeres Geschäft. Mahatma Gandhi, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Klingt natürlich aus Mahatma Gandhis Mund nochmal anders, ne? Wenn man seine Geschichte kennt. So, und einen habe ich noch gefunden, der sieht auf dem Bild oberdämlich aus, aber was er sagt, ist klug. Und er redet von der Gefahr, die permanente Angst vor Feinden in uns anrichten kann. Wo nicht nur die Feinde gefährlich sind, sondern auch dieses ewige Angst vor Feinden haben. Er sagt, wenn du kämpfst gegen was immer es sei, wird dir die ganze Welt verdächtig werden. Denn alles ist ein mögliches Obdach, ein möglicher Hinterhalt und eine mögliche Nahrung für den Feind. Antoine de Saint-Exupéry. Das nennt man wahrscheinlich Verfolgungswahn. So, also, wie sollen wir mit Feinden leben? Hier waren jetzt ein paar Vorschläge. Was kann man bei Jesus lernen, ist ja nun meine Frage. Und die erste Möglichkeit, die ich bei ihm sehe, die passt schon ein bisschen zu diesen Zitaten. Ich habe jetzt nicht die vorgelesen, um zu sagen, das ist alles Blödsinn, jetzt sage ich euch, was richtig ist, sondern es passt ein bisschen hier und da. Die erste Möglichkeit, die ich bei Jesus finde, wenn die Luft aus Eis ist, zieh dich warm an. Zieh dich warm an. Wenn Feinde auf der Bühne deines Lebens erscheinen, dann musst du dich warm anziehen mit anderen. Das ist ja so ein anderes Wort für rüste dich, ne? Zieh dich warm an, kämpfe. Und das ist durchaus eine der beiden Möglichkeiten, die man bei Jesus sieht. Wenn man sich seinen Umgang mit seinen Gegnern anschaut, dann war das durchaus kämpferisch. Ich dachte so, Jesus zum Feind zu haben, ist auch nicht immer nur nett. So, ich stelle mir vor, wie die Pharisäer manchmal abends im Bett lagen mit einer Riesenwut auf diesen Mann und sein Mundwerk. Und seine Vermessenheit und seine provokante Art und Weise. Also Jesus zum Feind zu haben, war auch nicht einfach immer nur, ich liebe euch trotzdem oder so. Da war Kampf drin. Nicht mit dem Schwert. Nie ohne Liebe, nie aus Hass, nie aus Rachsucht. Nie auch mit unlauteren Mitteln. Jesus hat die Leute eigentlich immer direkt konfrontiert. Es gibt nicht oft, wo er schlecht über die Pharisäer hintenrum redet. Einmal warnt er seine Jünger und sagt ihnen, passt auf, was sie euch sagen. Also was er gesagt hat, hat er öffentlich gesagt. Und jetzt mal eine Passage, die das so ein bisschen deutlich macht, wie kämpferisch Jesus ist. Und das ist eine öffentliche Rede auf dem Tempelplatz, glaube ich. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr versperrt den Zugang zu Gottes neuer Welt vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr hindert alle, die hinein wollen. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr reist um die halbe Welt, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele schluckt ihr ungesehen hinunter. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr reinigt sogar noch das Äußere von Bechern und Schüsseln. Aber was darin ist, habt ihr euch in eurer Gier zusammengestohlen. Ihr blinden Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass es mit dem Inhalt des Bechers seine Richtigkeit hat. Dann wird auch sein Äußeres rein. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr seid weiß wie angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr. Von euch außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr baut den Propheten wunderschöne Grabmäler und schmückt die Gräber der Gerechten. Und ihr sagt, hätten wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt, wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Macht nur das Maß eurer Väter voll, ihr Nattern, ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Also das ist, sowas hat mir noch keiner gesagt, ne? Das ist sozusagen Jesus der Wutbürger. Der Wutbürger, den man im Psalm entdeckt, David, ne? Findet Worte, die sind auch nicht politisch korrekt. So was er sich wünscht, was Gott mit seinen Feinden und so. Und das war öffentliche Konfrontation. Also manchmal ist es Zeit zu kämpfen. manchmal ist es Zeit zu kämpfen. Wann? Ich würde sagen, dann, wenn es um die höhere Sache geht. Wenn es um sowas wie Gerechtigkeit geht zum Beispiel oder Schutz der Schwachen oder zu deinen Freunden zu stehen oder um Offenlegung von Heuchelei, wie es hier ist, oder um die Entlarvung kranker Systeme, muss jemand aufstehen und sagen, das sind die Feinde, das sind die Bösen und ich sag es. So, manchmal ist der Kampf das einzig Aufrichtige, was man tun kann. Auch wenn dann Menschen natürlich verletzt werden. Ich weiß nicht, ob das die Pharisäer jetzt hier irgendwie weich gemacht hat innerlich und offen, Jesus zuzuhören. Auch wenn das nicht nett klingt. Schlangenbrut, ne? So, manchmal ist es wichtig, sich warm anzuziehen und zu kämpfen gegen den eisigen Wind. Das ist ja das, was die Alliierten sozusagen in Libyen gerade tun, ne? Und irgendwie weiß man, es geht nicht ohne erneuten Schmerz. Und es geht nicht ohne, dass da wahrscheinlich Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Es geht nicht ohne, dass man sich Kritik aussetzt. Und es kann sich sogar als falsch herausstellen, dass man sich so entschieden hat, das zu tun. Es kann auch total schief gehen und gar nichts lösen. Aber irgendwie haben Menschen den Eindruck, wir müssen das jetzt tun. Es gibt jetzt nichts anderes, als dafür zu kämpfen, was man richtig für richtig erkannt hat, um noch in den Spiegel schauen zu können. So ungefähr ist es manchmal in unserem Leben. Und dann wünsche ich uns Mut. Was wir wissen sollten, finde ich, glaube, das kann man am Leben Jesu sowieso sehen, aber ich glaube, das ist auch so im Leben, es wird nicht einfacher dadurch. Also auch nicht danach. Also wir sollten nicht meinen, wenn wir kämpfen und siegen, dann wird die Welt schöner. Selten hast du nach dem Kampf weniger Feinde als vorher, fürchte ich. Selten, denke ich sogar, geht der Kampf mit einem Sieger aus. Selten endet der Streit so, dass dein Gegner irgendwann einsieht, Mensch, du hast recht. Und danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das kann schon, aber es ist selten so, fürchte ich. Eher, ist meine Erfahrung, hört man irgendwann auf zu kämpfen, weil beide müde sind. So, also einen Streit mit Kampf zu lösen, das kann ja sowieso nur gelingen durch die Niederlage des anderen. Ne? Und noch nicht mal dann, denke ich, fühlt sich nachher dein Leben besonders fröhlich wieder und leicht an, wie es vorher war. Also wenn du den Prozess gegen deinen Nachbar gewinnst, okay, aber dann ist er immer noch dein Nachbar. Und du musst neben ihm leben. Also, Kampf ist manchmal einfach richtig, weil alles andere feige Gleichgültigkeit oder sowas wäre, aber du zahlst immer einen Preis. Okay, so viel zum ersten. Kampf ist eine von zwei Möglichkeiten, die ich bei Jesus sehe. Die andere heißt, wenn die Luft aus Eis ist, ändere das Wetter. Ändere das Wetter. Jesus war ein Kämpfer, aber seine Vision, wie man mit Feinden umgeht, die ging weit, weit über das hinaus, dass er sagt, steh für Gerechtigkeit auf und kämpfe. Jetzt lese ich den Text, den ihr hier vorne auch seht, Matthäus 5, 43 bis 48, und wahrscheinlich habt ihr erwartet, wenn ihr ein bisschen nachgedacht habt, dass das kommt. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf Böse wie auf Gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger. Was ist schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Das ist das Ding mit der Feindesliebe. Und dieser Weg ist nicht der leichtere als der des Kampfes. Es ist der schwerere. Und ich würde auch sagen, diese zwei Wege sind nicht einfach so Alternativen. Also ich will nicht sagen, du kannst entweder kämpfen oder deine Feinde lieben. Jesus kämpft, ohne seine Feinde zu hassen. Manchmal kommt es durch, wo es andere Gespräche mit Vertretern dieser Gruppe gibt. So. Wo man merkt, er hat ein Herz für diese Leute, genauso wie für andere. Obwohl er sich manchmal deutlich mit ihnen stritt. So. Also, das ist nicht einfach, tu das eine oder das andere, kannst du immer so entscheiden. Aber Jesu Liebe zum Feind führt irgendwann dazu, dass er aufhört zu kämpfen. und führt ihn dann letztlich auf einen Weg, wo er ganz klar nicht als Sieger herauskommen wird, sondern als Verlierer. Und ich dachte so, ich glaube, sein Grund zu kämpfen war nicht die Hoffnung zu siegen in dieser Diskussion. Sein Grund zu kämpfen war die Offenlegung eines kranken Systems, die Offenlegung von Ungerechtigkeit, der Versuch, Denkweisen zu ändern, der Versuch, Menschen zu überzeugen. Aber siegen, also wirklich das Wetter ändern, wirklich zufrieden kommen, so sagt Jesus, sowas geht nicht über Kampf, das geht nur auf einem anderen Weg, Feindesliebe. Und das wiederum führt, wenn deine Feinde mächtig und skrupellos sind, eventuell dazu, dass du nicht nur irgendwie der Zweite im Kampf bist, sondern dass du untergehst. Er lässt sich besiegen. Darum lässt er sich widerstandslos abführen von Soldaten. Darum verteidigt er sich nicht in einem ungerechten Prozess, außer dass er ein paar Sachen sagt, die nun wirklich dazu führen, dass es das Blut der anderen hochkocht und sie ihn dann zum Tod verurteilen. Also er fällt sich nicht geschickt in seiner Verteidigung. Und als man ihn ans Kreuz nagelt, betet er für die, die das tun. Und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also Feindesliebe ist das, was den Kampf letztlich aufhören lässt und ihn den Weg gehen lässt, der völlige Hingabe bedeutet. Seine Feinde sind es dann, die in den Genuss kommen, seinem Leichenbegräbnis zu folgen, was Heinrich Heine so angenehm findet. Nicht er. Und trotzdem werden Christen ein paar Jahre später über das, was da am Kreuz passiert ist, sagen, das war der Sieg. Das war der Sieg. Das war der Sieg des Lebens über den Tod. Das war der Sieg der Liebe über den Hass. Das war der Sieg, um die beiden Extreme aufzumachen, das von Gott über den Teufel. So. Darin haben sie den Sieg erkannt, im Untergang. Natürlich, weil sie den Tod nicht ohne die Auferstehung denken. Okay, aber zurück zu uns. Ist jetzt Feindesliebe für uns ein Weg, konkret mit den kleinen Feinden unseres Lebens umzugehen? Feindesliebe. Man braucht ein großes Herz dafür, habe ich gedacht. Man braucht einen unheimlich stabilen Charakter irgendwie auch, um einen Feind zu lieben. Gegebenenfalls musst du ja dann Ungerechtigkeit ertragen. Jedenfalls, wenn Feindesliebe dazu führt, dass du sagst, ich werde jetzt nicht kämpfen. Weil du irgendwie an ein höheres Ziel denkst und weil du glaubst, Liebe könnte dieses Ziel eher erreichen als Hass. Vielleicht ist dieses Ziel dasselbe, für das der Wutbürger kämpft. Und es erfordert Charakter zu sagen, ja, das ist schon richtig. Und ich glaube trotzdem, dass die Liebe mehr Macht hat. Das durchzuhalten erfordert Charakter, dem zuzutrauen, dass das die Welt verändern kann. So, und Jesus scheint zu meinen, wir könnten das. Sonst würde er das nicht einfach so sagen. Wie, und er sagt ja, ich nehme den steilsten Satz, der hier steht. Wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll euch auch eure Liebe sein. Vollkommen und ungeteilt. Und wenn man den Grundtext nähme, würde es noch krasser klingen. Denn da steht nicht, dass unsere Liebe vollkommen sein soll, sondern wir. Also nicht nur ein Teil, sondern wir sollen, da steht, wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn man das so hört, denkt, okay, also das ist Voraussetzung für Feindesliebe, dann will man eigentlich gleich aufgeben. Na, das sind wir nicht. Das kann vielleicht irgendein heiliger Freak übernehmen, der durch tagelanges Gebet sich schon so viel seiner menschlichen normalen Reaktionen abgetrainiert hat, dass er irgendwie seine Feinde lieben kann. Das können die Mahatma Gandhis dieser Welt tun, aber nicht wir. Und deswegen denke ich, wir müssten dieses Wörtchen Vollkommenheit noch kurz anschauen, um zu verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt. Und wenn man es versteht, so empfinde ich das, macht einem das Mut, anstatt dass es einen entmutigt. Also, dieses Wort vollkommen, sagt, ihr sollt vollkommen sein. Das steht im Griechischen, steht da teleios. Und das kommt von telos, dem Ziel. Ziel. Die Kraft, Feinde zu lieben, zieht Jesus aus einer großen Vision des Zieles. Das, die große Vision, die er vom Ziel des Menschseins hat. So. Das Ziel und dieses Ziel, seine Vision, durchzieht sein ganzes Leben, seine Predigt, sein Handeln. Dieses Ziel lautet so, da kommt eine neue Welt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. und die wird vollkommen sein. Und Gott wird sie herbeiführen und mit ihr wird ein neues Menschsein entstehen. Ein vollkommenes Menschsein. Die Welt wird vollkommen sein, der Mensch wird vollkommen sein. Das ist das Ziel. Und ihr müsst das nicht erreichen und herbeiarbeiten, sondern Jesus hat immer gesagt, das kommt, es ist nah, es bricht an, es fängt an. So, vielleicht hältst du das für eine Utopie. Dafür hätte ich auch Verständnis und habe leider jetzt keine Zeit, richtig, das auszuführen. Ich habe gestern gedacht, da könnte man mal eine Predigtreihe drüber halten. Aber gut, also das ist jedenfalls die Vision Jesu, ob du das jetzt für utopisch hältst oder nicht. Es kommt vor allen Dingen noch verrückter. Jesus behauptet, diese neue Welt, diese neue Art Menschsein, die beginnt bereits. Er sagt, du kannst jetzt schon so leben. Ansatzweise. Und dann kommt ansatzweise ein Stück dieser neuen Welt in diese Welt. Und transformiert sie. Also ich glaube, wir haben ein Problem, weil wir aus dem Himmel etwas gemacht haben, was mit Wolken zu tun hat und Hafen und irgendwie. Und dabei war es bei Jesus eine konkrete Vision einer neuen Welt. Und aus dieser Vision zog er Kraft, jetzt anders zu handeln, als es so die menschliche, direkte Natur eigentlich einen treibt. So, und tatsächlich, Jesus lebte so, bis zur letzten Konsequenz. Und tatsächlich, Menschen begannen, es zu leben danach. Nicht immer bis zur letzten Konsequenz, manchmal schon. Manchmal auch mehr ansatzweise, bruchstückhaft. Aber das ist es, es beginnt. Also vollkommen, in diesem Wort steckt hier, denk vom Ziel her. Das ist eure Bestimmung. Und weil das eure Bestimmung ist, könnt ihr jetzt schon anfangen, anders zu leben. Wenn du also sagst, ich kann meine Feinde nicht lieben, dann sage ich, ja, kann ich auch nicht. Aber wir können, wenn uns diese Vision fasziniert, wenn wir uns die neue Welt herbeisehen und wenn wir ahnen, dass die Liebe stärker als der Hass ist, dann könnten wir in kleinen Schritten anfangen, anders zu leben. Und ich glaube, dass das nach und nach unser Herz größer machen würde, unseren Charakter stärker machen würde, wenn wir Bereitschaft haben, auch mal einzustecken, um dieser Vision willen. So, und dann werden wir, glaube ich, ab und an, nicht immer, aber ab und an erleben, dass sich die Welt tatsächlich ändert. Dass ein bisschen Himmel auf die Erde kommt. Dass deine Liebe deinen Feind verändert. Nicht alle. Das war auch bei Jesus so. Nicht alle Feinde, aber einige waren später Leute, die für das Christentum gekämpft und es ausgebreitet haben. Weil sie diese Liebe dieses Mannes, der bis zum Schluss, bis zum letzten Schritt geht, verändert hat. So. Ich komme zum Schluss. 4 praktische Tipps. Und da tauchen auch die 2, die ich jetzt gesagt habe, nochmal auf. Wie können wir mit Feinden umgehen? Und ich hoffe, irgendwie einer dieser 4 passt so gerade auf deine Lebenssituation. Und zu deinem Maß an Kraft, das du hast. Und ich habe hier so 4 Gegenstände und will das an denen deutlich machen. Wie können wir unsere Feinde ertragen? Also die erste Möglichkeit wäre ein Schwert. Mein Uropa war... Ja, es ist nur aus dem Ersten Weltkrieg, aber von Weitem könnte es auch so ein Raubritterschwert. Hiermit konnte man Menschen was amputieren übrigens. Also, die erste Möglichkeit wäre kämpfen. Wenn du Kraft hast und die Sache es wert ist, wenn es nicht einfach nur um deine persönliche Rache geht oder dein verletztes Ego oder sowas, sondern um eine höhere Sache oder um Menschen, die du im Stich lassen würdest, wenn du einfach schweigst, dann würde ich sagen, zieh dich warm an und kämpfe dafür. Aber sei dir bewusst, was es kosten wird und dass der Tanz auf den Gräbern deiner Feinde kein fröhlicher Tanz ist. Die Illusion sollten wir uns nicht machen. Also Kampf. Das zweite, was muss ich jetzt nehmen? Ach ja, das Hufeisen. Das Hufeisen liegt nicht hier wegen dem Glück, sondern weil Pferde Fluchttiere sind. Pferde begegnen Feinden immer mit Flucht. Selbst wenn das gar kein Feind ist, hauen sie erstmal ab. Und das wäre meine zweite Tipp. Flüchte. Habe ich jetzt überhaupt nichts drüber gesagt bisher. Finde ich aber wichtig. Ich will es deswegen am Schluss kurz erwähnen. Achte auf die Kraft, die du hast. Und schätze das realistisch ein. Manchmal ist nicht der Kampf, sondern die Flucht richtig. Manchmal wäre der Kampf einfach Harakiri. Also, zum Beispiel eine Arbeitsstelle zu wechseln, weil es da nicht mehr geht. Oder den Kontakt zu jemand abzubrechen. Oder umzuziehen. Das ist manchmal einfach klug und nicht feige. Einfach ein vernünftiger Weg. Mir war wichtig, den zu erwähnen. Gut, das wäre also das Hufeisen. Und das dritte ist schön. Hat mir jetzt kürzlich jemand geschenkt. Kann man das sehen, was das ist? Oh, ich kann gar nichts mehr sehen dadurch. Eine rosarote Brille. Trag die rosarote Brille. Habe ich auch noch nicht erwähnt bis jetzt. Ist vielleicht auch nur ernst zu nehmen bei nicht ganz so heftigen Anfeindungen. Aber mir hat das kürzlich jemand geschenkt und hat gesagt, kannst du immer aufziehen, wenn das Leben schwer wird. Und siehe da, das Leben ist ein bisschen netter. Wenn also ich, wenn du in meiner Gegenwart demnächst merkst, wie ich die zwischendurch aufziehe, weißt du, dass ich dich nur mit dieser Brille ertragen kann. Aber dann ertragen. Also jetzt im Ernst, diese Vision der neuen Welt Gottes, die da kommen wird, die ändert sehr viel. Mit Feinde zu ertragen, mit dieser Vision einer neuen Welt, in der es anders sein wird, ändert sehr viel. Und letztlich bedeutet die rosa Brille aufziehen, immer so ein bisschen vom Ziel her zu denken. Und zu sagen, hey, eigentlich ist nichts mehr in dieser Welt endgültig tragisch. Tragisch schon, aber nicht mehr endgültig tragisch. Und deswegen kann ich vielleicht bei den kleineren Geschichten auch hier und da einfach mal sagen, weißt du was? So schlimm ist das nicht. Ich behalte mir meine Fröhlichkeit. Ich will irgendwie das, was mir passiert, durch die Zukunft, durch die Brille der Zukunft Gottes sehen. Anstatt hinter jedem Busch eine böse Intrige zu wittern, obwohl in Wirklichkeit alles nur halb so schlimm wäre. Aber ich sehe überall Feinde. Rosa Brille ist also nicht nur irgendwie die Augen vor der Wahrheit verschließen. So. Und das letzte wäre die Liebe. Jetzt weiß ich nicht, ob man das Ding eigentlich aufpusten kann mit reiner Lungenkraft. Oh nee, vor allen Dingen nicht, wenn es ein Loch hat. Ja, schade eigentlich. Da habe ich mich irgendwann mal für eine Hochzeit gekauft. Und dann, oh, das hat x Löcher. Okay, also das wäre ein Luftballon, der sich aufblasen würde und dann ein schönes, aber kitschiges rotes Herz ergibt. Und der Gedanke dahinter, je öfter du wagst, deine Feinde zu lieben, desto größer, glaube ich, kann dein Herz werden. Die Frage ist, bei welchem Menschen könntest du sagen, das könnte ein anderer Weg sein jetzt für mich, als der, den ich bisher gegangen bin. Ich könnte versuchen, ihn zu lieben oder anders über ihn anfangen zu denken. Anstatt ihn weiter zu hassen, fange ich an, für ihn zu beten, wie Jesus das tut da. Das würde dein Herz vergrößern. Mein Vorschlag ist, tu es nicht bei deinem Erzfeind. Tu es bei deinem Erzfeindchen. Für den Anfang. Ja. Tu das auch nicht, wenn du denkst, das muss ich tun, weil Christen tun das. Dann lass es lieber gleich sein, es wird dich nur verbittern. Aber tu das, wenn du daran glaubst, dass man eisigen Wind erwärmen könnte. So, und wenn du bereit bist, einen Preis dafür zu erzahlen, damit ein Stückchen vom Himmel auf die Erde kommt. So, und je öfter du das wagst, glaube ich, desto leichter wird es werden und dein Herz wird größer werden. So, die Kraft dafür kommt von dem, der an deiner Seite ist und der das durchgelebt hat bis zum Ende. Und letzte Woche hat mich jemand gefragt, dieses Lied von Grönemeyer, glaubst du eigentlich, warum glaubst du, dass das kein Gebet ist? Das könnte doch ein Gebet sein. Irgendwie dachte ich, es geht in dem Lied eher um eine Frau. Ich kenne Grönemeyer nicht, um ihn zu fragen. Ich höre es jedenfalls immer als Gebet. Und wir hören es jetzt wieder, und weil man ihn so schlecht versteht, habt ihr jetzt den Text da. Und es könnte ein Gebet sein, euer Gebet, um Kraft für das, was mit deinen Feinden zu tun ist.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.